Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen guten Abend. Heute vor genau einem Jahr, da überwanden Kämpfer der Terrororganisationen Hamas und Heiliger Dschihad die Grenzanlagen zwischen Israel und dem Gazastreifen und richteten ein Massaker an, das seinesgleichen suchte. Über 1200 Menschen wurden auf bestialische Art ermordet, viele Frauen vergewaltigt, etwa 250 Menschen entführt. Viele von ihnen befinden sich immer noch unter menschenunwürdigen Bedingungen in Geiselhaft. Israels Regierung ging daraufhin massiv gegen die Hamas im Gazastreifen vor. Auch tausende Zivilisten kamen dabei ums Leben. Intensivierte ihre Politik der gezielten Tötungen gegen hohe Funktionäre von Hamas und Hisbollah, auch in der iranischen Hauptstadt Teheran. Und reagierte auf den beständigen Beschuss aus dem Libanon heraus, zuletzt mit massiven Schlägen gegen die Hisbollah, auch in Beirut. Zehntausende Libanesen sind auf der Flucht, zudem droht nach dem Beschuss aus dem Iran eine weitere Eskalation. Heute gedachte und gedenkt Israel der Opfer des 7. Oktober. Auch in zahlreichen Hauptstädten der Welt wurden und werden Gedenkfeierlichkeiten abgehalten. Wir schalten live nach Tel Aviv und nach Berlin. Außerdem, die Bundesregierung rechnet auch für dieses Jahr mit einer leichten Rezession und der Nobelpreis für Medizin, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, geht in die USA. Der Hintergrund befasst sich mit der Frage, wem gehört der Wald? Eine Gesetzesnovelle sorgt für Streit. Starten wir allerdings mit der Meldung des Tages. Nach den Grünen nämlich muss auch die SPD einen herben Verlust in der Führungsebene hinnehmen. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert nämlich hat am Nachmittag völlig überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Auch für den nächsten Bundestag wird er nicht wieder antreten. Für seinen Schritt hat er gesundheitliche Gründe angegeben. Eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen, denn dem Generalsekretär obliegt die Organisation des kommenden Bundestagswahlkampfs. Seit 18 Uhr tagt der Parteivorstand, um schnellstmöglich die Nachfolge zu regeln. Frank Capellan berichtet.
Jeder müsse im kommenden Bundestagswahlkampf über sich hinauswachsen, hatte Kevin Kühnert unlängst in einem Spiegel-Interview erklärt. In einer schriftlichen Erklärung zu seinem Rücktritt nimmt er darauf Bezug. Ich selbst kann im Moment nicht über mich hinauswachsen, weil ich leider nicht gesund bin, schreibt der 35-Jährige. Die Energie, die für sein Amt und einen Wahlkampf nötig seien, brauche er auf absehbare Zeit zur Genesung. Deshalb ziehe ich die Konsequenzen. Am Nachmittag dann tritt ein sichtlich angefasster Lars Klingbeil vor die Presse. Der SPD-Co-Vorsitzende hatte stets eng mit Kühnert zusammengearbeitet.
Kevin Kühnert und mich verbindet jenseits der politischen Arbeit, die wir gemeinsam für die Sozialdemokratie leisten, eine enge persönliche Freundschaft. Wer ihn kennt, wer seine politische Arbeit in den letzten Jahren verfolgt hat, wird auch feststellen, wie viel Engagement und Leidenschaft er in seine politische Arbeit gesteckt hat. Und Sie können sich alle vorstellen, dass ihm diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist.
Über die Art seiner Erkrankung ist nichts bekannt. Klar ist aber, dass der Druck auf den Generalsekretär in den vergangenen Monaten gewaltig war. Kühnert wurde für einen gescheiterten Europawahlkampf verantwortlich gemacht. Dann kamen die Schlappen für die SPD bei den Landtagswahlen im Osten dazu. Die psychische Belastung war enorm. Kühnert stand in der Kritik. Forderungen nach einem Rücktritt kamen auch aus SPD rein. Doch Klingbeil tritt Spekulationen entgegen. Kühnert sei von der Parteispitze zu diesem Schritt gedrängt worden.
Es geht jetzt um Kevin und es geht um seine Gesundheit. Und als Freund kann ich nur sagen, die 100%ige Unterstützung bei dem Weg, der jetzt vor ihm liegt, den wir gemeinsam mit ihm auch gehen werden.
Fest steht, dass Kühnert auch bei der Bundestagswahl im Bezirk Berlin-Tempelhof-Schöneberg nicht mehr antreten wird. Diese Entscheidungen haben mich Überwindung gekostet und sie schmerzen mich, weil ich meine politische Arbeit mit Herzblut betreibe, erklärt der Berliner, doch er trage Verantwortung für sich selbst und für die SPD. Indem ich mich jetzt ganz um meine Gesundheit kümmere, glaube ich, meiner doppelten Verantwortung am besten gerecht zu werden. Co-Chefin Saskia Esken kündigte an, dass die Gremien der Partei noch heute über die Nachfolge entscheiden würden. Allerdings soll der Vorschlag erst morgen präsentiert werden.
Kevin Kühnert ist in all den Jahren, in denen er sich in unserer Partei engagiert hat, eine wichtige Stütze für unsere sozialdemokratische Partei gewesen. Für ihn wird immer eine Tür offen stehen.
Kevin Kühnert war seit 2021 Generalsekretär. Zuvor hatte er sich als Juso-Chef viel Respekt erworben. So galt er als treibende Kraft einer Kampagne, die 2018 alles daran setzte, eine Neuauflage der Großen Koalition zu verhindern. Damals galt Kühnert auch als vehementer Kritiker von Olaf Scholz. Bei der Wahl der Parteichefs durch die SPD-Mitglieder unterstützte Kevin Kühnert dann das linke Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Als Generalsekretär zeigte sich Kühnert als kritischer, aber doch loyaler Begleiter des Bundeskanzlers. Lob kam heute auch vom politischen Gegner. Sein CDU-Pendant Carsten Linnemann erklärte, er habe Kühnert stets als verlässlichen Kollegen erlebt.
Kevin Kühnert war jemand, der verdammt ehrlich war, mit dem ich sehr gut zusammengearbeitet habe. Am Ende des Tages hat uns auch unsere Leidenschaft Fußball gut getan. Das macht vieles einfacher. Ich wünsche ihm alles Gute.
Zunächst dürfte ein Nachfolger kommissarisch ins Amt kommen. Die Wahl ist für den außerordentlichen Parteitag im kommenden Frühjahr vorgesehen.
Aus Berlin war das der Bericht von Frank Capellan. Heute vor einem Jahr also begann das Massaker, das Hamas und Heiliger Dschihad in israelischem Kernland anrichtete. 1200 Menschen wurden getötet, über 250 Menschen entführt. Direkt am nächsten Tag begann auch die Hisbollah im Libanon, den Norden Israels, zu beschießen. Heute fanden und finden überall in Israel Gedenkfeierlichkeiten statt. Und wir sind jetzt live verbunden mit unserer Korrespondentin Bettina Meyer in Tel Aviv. Sie ist auf der zentralen Gedenkfeier der Angehörigen der Geiseln im Hayakon Park. Frau Meyer, wie würden Sie denn die Stimmung dort beschreiben?
Also es ist eine sehr, sehr traurige Stimmung. Es haben sich tausende Angehörige der Opfer versammelt vom 7. Oktober und viele Angehörige von Geiseln, die immer noch auf ein Lebenszeichen warten. Es sind ja noch über 100 Geiseln in der Gefangenschaft der Hamas. Man weiß teilweise nicht mehr, wie es ihnen geht, weil man schon monatelang nichts gehört hat. Viele der 100 Geiseln, wird vermutet, sind schon tot. Und die Verzweiflung, die ist hier förmlich zu spüren. Hier vor der Bühne ist auch ein großer Haufen verbrannter Autos aufgestapelt. Das sind Autos vom Nova Festival, die damals von den Hamas-Terroristen verbrannt und beschossen wurden, wo Menschen gestorben sind. Und man kriegt richtig Gänsehaut. Und dazu kommt noch, dass ungefähr vor einer Stunde es hier Raketenalarm gegeben hat auf dieser Veranstaltung. Wir haben alle uns auf den Boden geschmissen, weil eine Boden-zu-Boden-Rakete aus dem Jemen hier am Himmel aufgetaucht ist, die dann abgeschossen wurde. Und das hat hier nochmal so richtig den Schreckmoment gezeigt, auch dass dieses Land sich weiter im Krieg befindet und dass das hier noch gar nicht vorbei ist, sondern sich alles hier weiter zuspitzt.
Was läuft denn da auf dieser zentralen Gedenkfeier in diesen Minuten ab?
Also wir hören jetzt aktuell Lieder von Sängern, die speziell Lieder eben zum 7. Oktober geschrieben haben. Hinter mir ist eine Sängerin zu hören, die ein Lied von Barton singt, Waiting auf Englisch, und natürlich hier auf Hebräisch vorgetragen. Und das ist auch eines der Lieblingssongs von Omar Shemtov gewesen. Das wurde jetzt umgeschrieben. Omar Shemtov ist eine Geisel, die immer noch in Gaza ist, und die Mutter von Omar Shemtov demonstriert jede Woche, fast jeden Tag eigentlich auf der Straße und hofft, dass sie so etwas bewirken kann, dass man sich für die Geiseln einsetzt und dass man sie nicht vergisst. Das ist hier auch die große Sorge der Menschen, dass man die Geiseln vergisst, weil ja aktuell weiter gekämpft wird und auch Benjamin Netanyahu jetzt im Norden, im Libanon, mit voller militärischer Gewalt gegen Hisbollah vorgeht und sich so ein bisschen die Aufmerksamkeit auch dorthin verschiebt.
Was sagen denn die Angehörigen der Geiseln und was sagen die Teilnehmer an dieser zentralen Gedenkveranstaltung der Geiseln, wo ja keine Politiker wohl zugelassen sind, zu der Ausweitung des Krieges?
Genau, also Politiker sind hier nicht erwünscht, das hat man ganz deutlich vorher gesagt. Viele Menschen haben einfach Sorge, dass mit weiterer Eskalation, mit einer weiteren militärischen Gewalt jede Chance für die Geiseln verspielt wird, dass sie lebend aus Gaza herauskommen, die noch leben. Viele setzen hier immer noch auf eine Art Waffenstillstand, auf Verhandlungen mit der Hamas, obwohl die Chancen dafür immer geringer werden. Gaza gleicht einem Trümmerfeld, dort wird weiter heftig gekämpft und auch im Norden wird jetzt sozusagen richtig gekämpft. Bis Beirut wird ja geschossen, also die israelische Armee greift auch Beirut an. Und man fürchtet eben, dass mit dieser militärischen Eskalation die Chance hier für den Frieden immer kleiner wird.
Live von der zentralen Gedenkfeier der Angehörigen der Geiseln im Hayakon Park in Tel Aviv war das unsere Korrespondentin Bettina Meyer. Vielen Dank für diese Eindrücke direkt von dort. Auch am Jahrestag des Massakers vom 7. Oktober gehen die Kampfhandlungen im Nahen Osten weiter. Wir haben es gerade gehört. Erstmals schlugen Raketen in der nordisraelischen Stadt Haifa ein. Auch die Kampfhandlungen im Libanon wurden fortgesetzt. Sabina Mattei.
Am Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel meldete sich auch die mit ihr verbündete schiitische Hisbollah im Libanon zu Wort und rief ihre Anhänger zur Fortsetzung des Kampfes gegen Israel auf. Unterdessen gingen die israelischen Luftangriffe auf die südlichen Viertel von Beirut weiter, die von der Hisbollah kontrolliert werden. Meterhohe Rauchwolken zeugten von Explosionen in der libanesischen Hauptstadt. Nach israelischen Angaben galten sie einem hochrangigen Kommandeur der Miliz. Unabhängig nachprüfen lässt sich das nicht. Zudem nahmen israelische Kampfjets libanesischen Behördenangaben zufolge mehr als 30 Ortschaften im Süden des Landes ins Visier. Das Militär rief auch die Bewohner von einem Dutzend Dörfern und Kleinstädten zum Verlassen des Gebiets auf, das die Küstenstadt Nakura einschließt. Dort ist die UNO-Blauhelm-Mission UNIFIL stationiert, an der auch deutsche Soldaten beteiligt sind.
Informationen waren das von Sabina Mattei. Nicht nur in Israel wurde der Opfer des 7. Oktober gedacht, heute, wie wir gerade berichtet haben, weltweit auch. In vielen anderen Hauptstädten war das der Fall, wie auch in Berlin. In diesen Minuten findet ein stiller Gedenkweg von der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zum jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße statt. Mein Kollege Sebastian Engelbrecht ist mit dabei und beobachtet das für uns. Er ist uns jetzt live ebenfalls zugeschaltet, Herr Engelbrecht. Wie muss man sich denn diesen Gedenkweg vorstellen?
Ja, das ist schlichtweg der Kurfürstendamm, der die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche mit der Fasanenstraße verbindet, wo sich das jüdische Gemeindehaus befindet. Das sind einige hundert Meter nur. Es ist ein stiller Weg, den hier einige hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam zurücklegen. Erst eine Reihe von Prominenten und dann mit einem gewissen Abstand eine Gruppe von einigen hundert Menschen, viele mit Israel-Fahnen, die hier ganz still über den Kurfürstendamm gezogen sind.
Zuvor hielt Bundespräsident Steinmeier ein Grußwort in der Gedächtniskirche. Was war seine Botschaft?
Er hat gesagt, Deutschland stehe an der Seite derer, die noch immer um ihre Angehörigen bangen, um ihre Angehörigen in dem Gazastreifen, also um die Geiseln. Man trauere mit denen, die ihre Liebsten verloren haben. Während des 7. Oktober, Steinmeier erinnerte an die blutverschmierten Wände, die er gesehen habe im Kibbutz Be'eri, also einem der Kibbutzim in der Nähe des Gazastreifens, das Schauplatz des Massakers war am 7. Oktober. Er ist ja kurz nach dem 7. Oktober dorthin gereist. Der Bundespräsident sagte, die Befreiung der Geiseln müsse jetzt höchste Priorität haben. Und er habe sehr wohl gehört, dass Juden in Deutschland jetzt immer noch auf gepackten Koffern säßen. Aber zum ersten Mal sei es so nach 1945, dass sie nicht mehr wüssten, wo sie hingehen sollten. Und das schmerze ihn als Staatsoberhaupt zutiefst. Zu Israel zu stehen, das gehöre jetzt zum Fundament oder gehöre schon seit 1949 zum Fundament der bundesdeutschen Demokratie. Und Steinmeier sagte dann auch noch, seit dem 7. Oktober lebten Juden in Deutschland im Ausnahmezustand. Es sei jetzt die Aufgabe, alles zu tun, um jüdisches Leben zu schützen. Nur dann sei dieses Land ganz bei sich, wenn Juden in Deutschland in Frieden und Freiheit leben könnten.
Am Vormittag hat es auch eine Gedenkveranstaltung im Berliner Abgeordnetenhaus gegeben. Hier sprach der israelische Botschafter Ron Prosor. Was war seine zentrale Aussage?
Ich kann das vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Prosor wird jetzt auch gleich in wenigen Minuten vor dem jüdischen Gemeindehaus sprechen. Prosor sagte, fast täglich gäbe es eine Dämonisierung und Delegitimierung des Staates Israel in verschiedenen Reden oder in Alltagssituationen. Und das heißt, Prosor ist der Auffassung, der Antisemitismus gehöre heute faktisch zum Alltag in Deutschland. Und die Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses, Cornelia Seibelt von der CDU, fügte dem hinzu, es grassiere derzeit eine Welle des Antisemitismus in dieser Stadt in Berlin.
Ganz kurz zum Abschluss vielleicht noch, gab es auch pro-palästinensische Kundgebungen?
Ja, zur Stunde gibt es in Kreuzberg und in Neukölln wieder pro-palästinensische Kundgebungen. Gestern war es ja dabei zu Ausschreitungen gekommen, zu 49 Festnahmen. Heute sind 2000 Polizisten in Berlin im Einsatz, um dafür zu sorgen, dass diese Demonstrationen, sei es die pro-israelischen, sei es die pro-palästinensischen, friedlich ablaufen. Wie das genau bislang verlaufen ist, kann ich jetzt von der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche aus momentan nicht sagen. Aber es liegen mir noch keine Informationen darüber vor, dass es zu Eskalationen gekommen sei.
Live vom stillen Gedenkweg in Berlin war das mein Kollege Sebastian Engelbrecht. Vielen Dank für diese Eindrücke. Das Leben für viele Jüdinnen und Juden in Deutschland hat sich erheblich verändert mit dem 7. Oktober. Die Zahl der Berichte über Diskriminierungen, Anfeindungen und Angriffe ist exponentiell angestiegen. Wie sich die Situation für die jüdischen Gemeinden entwickelt hat seitdem, dazu hat der Zentralrat der Juden in Deutschland heute Stellung genommen. Dietrich Karl-Meurer berichtet.
Jüdisches Leben in Deutschland ist ein Jahr nach dem Hamas-Massaker stark beeinträchtigt und viele Gemeinden stoßen an ihre Grenzen. Dieses Bild liefert eine Umfrage unter den Leitungen von fast 100 jüdischen Gemeinden, die der Zentralrat der Juden in Deutschland durchgeführt hat. Demnach berichten 2/3 der Gemeinden von negativen Auswirkungen des Krieges in Gaza, etwa Angst vor Angriffen oder weniger Besucher. Fast die Hälfte der Gemeinden war in diesem Jahr von antisemitischen Vorfällen betroffen. Zudem hat die Umfrage ergeben, dass sich das Leben der Jüdinnen und Juden in Deutschland stark verändert hat und weniger sichtbar ist. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, warnt, der derzeitige Ausnahmezustand dürfe niemals zur Normalität werden. Er sagt, Sicherheitszäune bieten Schutz, sind aber keine dauerhafte Lösung. Erst letzte Woche berichtete das Bundesinnenministerium über einen deutlichen Anstieg judenfeindlicher Straftaten seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vor einem Jahr. Dabei handelte es sich vor allem um antisemitisch motivierte Sachbeschädigungen und Volksverhetzungen. Zugenommen hat demnach auch die Gefahr gewalttätiger Übergriffe auf Jüdinnen und Juden bzw. jüdische Einrichtungen.
Dietrich Karl-Meurer war das, und zum Thema empfehle ich Ihnen noch unseren Podcast Der Tag mit Jasper Barenberg. Das Schwerpunktthema heute, das Massaker der Hamas vom 7. Oktober und seine Folgen, seit 17 Uhr online in unserer Deutschlandfunk-App. Zu unserem nächsten Thema. Bereits im vergangenen Jahr ist die Wirtschaft geschrumpft, wenn auch nur leicht. Für dieses Jahr war die Bundesregierung von einem Wachstum ausgegangen, doch sie wird ihre Prognose korrigieren müssen. Auch für dieses Jahr wird nämlich mit einer leichten Rezession gerechnet. Wirtschaftsminister Habeck, der zeigt sich darüber wenig glücklich. Martin Polanski.
Habeck bezeichnet die wirtschaftliche Lage als nicht zufriedenstellend. Die Konjunktur habe sich anders entwickelt als noch im Frühjahr erhofft. Einen Hauptgrund sieht der Wirtschaftsminister in der großen Abhängigkeit Deutschlands vom Weltmarkt. Gerade die derzeitige Wirtschaftsschwäche Chinas wirke sich negativ auf die deutschen Exporte aus. Aus Habecks Sicht spielt auch die allgemeine Stimmung eine zentrale Rolle. Die Menschen hätten durch Lohnerhöhungen und eine sinkende Inflationsrate eigentlich wieder mehr Geld in der Tasche. Trotzdem gäbe es eine große Kaufzurückhaltung und Unsicherheit, auch angesichts der Weltlage. Der Wirtschaftsminister appelliert, dass sich Deutschland auf seine Stärken besinnen müsse. Es gebe keinen Grund, so Habeck, die Ohren hängen zu lassen. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind die Auftragseingänge der deutschen Industrie im August unerwartet deutlich gesunken. Laut IFO-Institut hat sich auch die Stimmung im Einzelhandel verschlechtert. Für dieses Jahr sei keine positive Entwicklung bei den privaten Konsumausgaben mehr zu erwarten. Am Mittwoch will Wirtschaftsminister Habeck die Zahlen der sogenannten Herbstprojektion der Bundesregierung offiziell bekannt geben. Demnach dürfte die deutsche Wirtschaftsleistung 2024 das zweite Jahr in Folge leicht schrumpfen.
Steht die Pflegeversicherung vor der Insolvenz? Das hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland heute berichtet. Mögliche Folge, wohl erhebliche Steigerungen der Beitragssätze. Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD, der bestätigt zwar die Finanzierungslücke, will aber demnächst ein Konzept vorlegen. Volker Fintermer berichtet.
Es ist doch eher ungewöhnlich, dass ein Minister noch am gleichen Tag auf Pressemeldungen reagiert, wie das Karl Lauterbach heute tat.
Die wichtige Botschaft zuerst: Die Pflegeversicherung ist nicht insolvent, ihr droht auch nicht die Insolvenz.
Aber die grundsätzliche Entwicklung ist nicht zu bestreiten. Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland steigt mit der älter werdenden Gesellschaft kontinuierlich an.
In 23 haben wir 360.000 zusätzliche Pflegebedürftige gehabt. In 24 errechnen wir 400.000 zusätzliche Pflegebedürftige, also ein sehr starker Anstieg erneut.
Allein das führt unweigerlich zu steigenden Kosten in der Pflegeversicherung. Hinzu kommt der seit einigen Jahren erweiterte Pflegekorridor, mit dem aus den alten 3 Pflegestufen 5 Pflegegrade wurden, was gleichermaßen zu einem Anstieg der Pflegeleistungen geführt hat. Inzwischen erhalten 7% der Bevölkerung in Deutschland Leistungen aus der Pflegeversicherung. Die Gesamtausgaben lagen im Jahr 2023 bei rund 59,2 Milliarden Euro. Derzeit gilt in der Pflegeversicherung ein allgemeiner Beitragssatz von 3,4%. Kinderlose zahlen 4%. Und bereits im Frühjahr hatten die ersten Krankenkassen darauf verwiesen, dass sich dieser Beitragssatz nicht halten lassen werde. Für das laufende Jahr rechnen die Pflegekassen mit einem Defizit von 1,5 Milliarden Euro, für 2025 mit 3,5 Milliarden Euro.
Es gibt ein zunehmendes Ungleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben. Die Finanzierung der Pflege muss deshalb nachhaltig und zukunftsfest ausgestaltet werden. Sonst droht der Kollaps des Systems.
Hatte Manuela Schwesig, die sozialdemokratische Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, jüngst im Bundesrat erklärt und mit einem Entschließungsantrag, über den noch verhandelt wird, eine weitreichende Reform der Pflegeversicherung eingefordert. Das ist auch eine Entwicklung, die man so noch nicht hatte, betont Florian Lanz, der Sprecher des Gesamtverbandes der gesetzlichen Krankenkassen.
Zum Jahresanfang wird die Pflegeversicherung nicht mehr zahlungsfähig sein, wenn es keine Beitragserhöhung gibt oder eine andere Form der Finanzierung.
Zumal die Politik immer wieder Ausgaben auf die Pflegeversicherung abgewälzt hatte, wie etwa die Sozialversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige oder auch die Sonderausgaben wegen der Corona-Pandemie.
Damit die Zahlungsfähigkeit der Pflegeversicherung zumindest im nächsten Jahr gesichert ist, brauchen wir eine Beitragssatzanhebung um mindestens 0,25 Prozentpunkte oder eine andere Form der Finanzierung, zum Beispiel einen höheren Steuerzuschuss.
Gerade letzteres wäre mehr als angemessen, betont Florian Lanz. Allein Karl Lauterbach lässt heute alle entsprechenden Fragen dazu unbeantwortet und verwies lediglich auf seine noch ausstehenden Reformpläne.
Es wird eine große Reform sein, wo es um die Finanzierung der Pflege geht, also wer bezahlt was. Es geht um die Eigenbeteiligung, insbesondere in der stationären Pflege. Es geht um die Frage, sollen Vollkaskoelemente eingeführt werden und auch neue Versorgungsformen werden in dieser größeren Reform dann also tatsächlich in Kürze zu debattieren sein.
Damit aber bleiben alle wichtigen Fragen vorerst weiter offen.
Volker Fintermann war das aus Berlin und noch ein Nachtrag zu unserer Berichterstattung zur SPD. SPD-Fraktionsvize Matthias Mirsch soll neuer SPD-Generalsekretär werden, das berichten mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend. Die FDP, sie bringt sich regelmäßig bei den Wählerinnen und Wählern in Erinnerung mit deutlichen Forderungen. Am Wochenende hat sich die Parteiführung auf einen 9-Punkte-Plan zur Migration verständigt. Steffen Wurzel.
Deutschland brauche eine neue Realpolitik in der Migration, heißt es in dem 9-Punkte-Papier der FDP-Bundestagsfraktion vom Wochenende. Mehr Staaten als bisher sollen demnach als sichere Herkunftsländer eingestuft werden, fordern die Freien Demokraten unter anderem. Außerdem sollen Fluggesellschaften im Zweifelsfall dazu gezwungen werden können, Ausreisepflichtige aus Deutschland auszufliegen. Und die FDP will ausreisepflichtigen Migranten noch mehr als bisher geplant Leistungen kürzen. Die Ampel-Koalitionspartner SPD und Grüne reagierten skeptisch. Grünen-Co-Chef Omid Nuripur sagte am Nachmittag in Berlin, seine Partei sei zwar bereit, in der Koalition über alles zu sprechen, er rate aber dazu, erst einmal das sogenannte Sicherheitspaket der Ampel-Koalition abzuwarten, über das gerade im Bundestag beraten wird. Außerdem verwies Nuripur auf die Arbeit des FDP-Politikers Joachim Stamp, Bundesbeauftragter für Migrationsabkommen.
Wir warten sehr darauf, dass der Beauftragte der Bundesregierung für Migrationsabkommen, Herr Stamp, substanziell liefert bei den Fragen der Migrationsabkommen mit verschiedenen Staaten. Das steht noch aus. Und ich würde auch sehr davon abraten, Vorschläge, die bereits vom Bundesjustizminister als verfassungswidrig eingestuft worden sind, immer weiter zu diskutieren.
Der Fraktionschef der SPD, Rolf Mützenich, wurde am Abend in der ARD auf das 9-Punkte-Migrationspapier der FDP angesprochen. Er sagte, die Wählerinnen und Wähler wünschten sich von der Politik, dass diese ernsthaft arbeite, statt nur für Schlagzeilen zu sorgen.
Das nervt mich mittlerweile, die FDP, die insbesondere Experte offensichtlich dafür ist, jedes Wochenende irgendwelche öffentlichen Hinweise zu geben.
Ausdrücklich gelobt werden in dem 9-Punkte-Papier der FDP die schwarz-grün regierten Bundesländer Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Die jüngsten migrationspolitischen Initiativen der schwarz-grünen Landesregierungen seien ein starkes Signal, sagt der FDP-Fraktionschef Christian Dürr der Deutschen Presseagentur.
Steffen Wurzel war das über neuen Ärger in der Ampelregierung. Sie ist wohl die größte Ehrung, die einem Wissenschaftler zuteil werden kann, die Verleihung des Nobelpreises. Nämlich heute begann der Reigen, wie immer, mit der Fachrichtung Medizin. Hier ging der Preis an zwei US-Amerikaner, Julia Weschenbach, über Preisträger und ihre Forschung.
Es ist noch mitten in der Nacht, als in den USA das Telefon klingelt. Und es dauert sehr lange, bis jemand antwortet. Zu Hause bei Gary Rufkan, erzählt Thomas Perlmann, Generalsekretär der Nobelkommission in Stockholm.
His wife answered and it took a long time.
Erst ist seine Frau drangegangen und es hat sehr lange gedauert, bis er ans Telefon gekommen ist. Und er klang sehr müde. Aber dann war Gary Rufkan sehr schnell sehr aufgeregt und hat sich gefreut, als er verstanden hat, worum es geht. Er war sehr euphorisch und seine Frau auch. Also hat er ihr den Hörer gereicht, denn auch sie wollte eine ganze Weile mit mir sprechen.
So he handed over the phone to his wife, who also wanted to talk to me for quite a while.
Gemeinsam mit seinem Landsmann Victor Ambrose bekommt Rufkan in diesem Jahr den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Im Mittelpunkt ihrer Forschung steht ein winziges Molekül, Mikro-RNA. So klein sie sind, so eine große Rolle spielen diese Moleküle in unserem Körper. Sie helfen bei der Übersetzung von Erbgutinformationen in unseren Zellen. In Nervenzellen im Gehirn hat das beispielsweise Einfluss darauf, wie wir uns verhalten und auf unsere Umwelt reagieren. Es sei einer der bedeutendsten Nobelpreise überhaupt, sagt Ulle Schempe vom Nobelkomitee. Sie haben einen komplett neuen körperlichen Mechanismus erforscht, den niemand erwartet hatte. Völlig aus dem Nichts. Es zeigt, wie wichtig Neugier in der Forschung ist. Die beiden haben sich zwei Würmer angeschaut, die etwas lustig aussahen und wollten wissen, warum. Ich finde das ganz wunderbar. Was die Forscher an dem unscheinbaren Fadenwurm C. elegans herausfanden? Für das gesunde Wachstum von Organismen ist es wichtig, dass bestimmte Gene zu bestimmten Zeiten deaktiviert werden. Und genau das machen die Mikro-RNA. Nicht nur bei Fadenwürmern, sondern auch bei uns Menschen. Über die Macht der Moleküle berichteten die beiden US-Amerikaner erstmals 1993 in einem Fachmagazin. Mit ihrer Arbeit hätten die Genetiker ein ganzes Forschungsgebiet erst möglich gemacht, sagt Uwe Gradwohl von der SWR Wissenschaftsredaktion.
Denn diese Entdeckung half dabei zu verstehen, weshalb sich Körperzellen, die eigentlich identisches Erbgut haben, ganz unterschiedlich entwickeln. Die Mikro-RNA ist in der Lage, Gene ein- und auszuschalten und je nach Schaltmuster entwickeln sich dann ganz unterschiedliche Körpergewebstypen. Geht dabei etwas schief, dann können Krankheiten die Folge sein. Entsprechend wichtig ist diese Entdeckung auch für die Medizin. Bereits heute, aber erst recht in der Zukunft. Also diese Arbeit ist absolut nobelpreiswürdig.
Bei ihrer Forschung arbeiteten die beiden Wissenschaftler zusammen und tauschten Ergebnisse aus. Als Postdoktoranden forschten sie gemeinsam an der Universität von Massachusetts. Ambrose arbeitet dort auch heute, während Rufkan eine Genetikprofessur an der Harvard Medical School hat. Während die Welt von ihrem Nobelpreis erfuhr, dürfte einer noch ahnungslos geschlafen haben, wie Thomas Perlmann von der Stockholmer Nobelkommission bei der Verkündung sagt.
I was not able to reach.
Ich habe Victor Ambrose noch nicht erreicht. Ich habe ihm eine Nachricht auf seinem Handy hinterlassen und hoffe, dass er mich bald anruft.
He gives me a call soon.
Entgegennehmen dürfen Ambrose und Rufkan ihren Preis am 10. Dezember in Stockholm, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. Die renommierte Auszeichnung ist hoch dotiert. Pro Nobelpreis beträgt das Preisgeld 11 Millionen schwedische Kronen. Umgerechnet rund 967.000 Euro.
Der Nobelpreis für Medizin geht also an zwei Forscher aus den USA. Das war der Bericht von Julia Weschenbach. Und mit diesem Bericht gehen die Informationen am Abend auch zu Ende. Ich empfehle Ihnen noch unsere Sendung. Das war der Tag um 23.10 Uhr mit meinem Kollegen Sören Brinkmann. Dazu auch ein Interview zum Rücktritt von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und der Entscheidung für Matthias Mirsch als sein Nachfolger. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen angenehmen Abend.